Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute Episode Nummer 43 mit dem Start der Stanley Cup Playoffs 2026. Playoff-Fieber, ich habe eben nochmal nachgeschaut, ist am Steigen. Und ich hoffe, das geht meinem Linemater-Mikrofon nicht anders. Stefan Usdorfer heute wieder dabei. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Ruby. Hi.
Was macht das Playoff-Fieber?
Ist, wie du sagst, ist am Steigen. Ich meine, die erste Runde NHL Playoffs ist immer was ganz Besonderes in meinem Haus. Für mich wunderschön, für den Rest der Familie katastrophal, weil das sind vier Spiele am Tag, an dem ich den Fernseher praktisch kommandiere. Und ja, aber es ist so. Erste Runde Playoffs in der NHL sind immer was ganz Besonderes.
Also vorab im Kalender schon weggestrichen, da braucht Stefan Usdorfer keiner ansprechen. Ich bin froh, dass ich dich heute noch bekommen habe, Stefan. Wir schauen kurz auf die Inhaltsangabe. Relativ einfach zusammengefasst, heute gibt's den ultimativen Playoff-Preview. Wir schauen auf alle 8 Serien in dieser ersten Runde. Und last but not least gibt's wie immer 6 verbale Schlagschüsse ins Mikrofon gefeuert mit aktuellen und bunten Themen aus der Liga. Stefan, bevor wir jetzt in die einzelnen Serien reingehen, die erste Playoff-Runde ist immer was ganz Besonderes, hast du gerade selbst schon gesagt. Ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass viele sagen, das beste Eishockey im gesamten Jahr siehst du in dieser ersten Runde. Warum in der ersten Runde und warum nicht im Stanley Cup Final?
Ich glaube, das ist körperlich bedingt. Das ist einfach, hat viel mit dem Fakt zu tun, meiner Meinung nach, dass da alle Mannschaften noch, ja, alle Spieler an Bord haben, Vollgas geben können, die Intensität natürlich extrem hoch ist. Sicherlich sind die Finals immer was ganz Besonderes und auch da wird sehr gutes Eishockey gespielt, aber du hast alle Mannschaften, alle 16 Mannschaften, die in die Playoffs kommen, praktisch mit dem Besten, was sie noch haben, körperlich an einem Punkt, wo sie noch sehr viel geben können und von daher ist die Intensität der ersten Runde immer extrem hoch.
6 Teams sind jetzt neu mit dazugekommen, die in der Vorsaison nicht dabei waren, also sich nicht qualifizieren konnten. Auf wen von den Neulingen freust du dich am meisten?
Aus unserer Sicht natürlich, ehrlich gesagt, auf Boston freue ich mich sehr mit Marco, weil es einfach eine sensationelle Leistung ist, meiner Meinung nach. Das ist eine Mannschaft, der nicht sehr viele, also ich glaube, weder du oder ich hatten sie in den Playoffs vor der Saison, diesen Sprung zugetraut haben. Und dann freue ich mich ehrlich gesagt wahnsinnig auf Pittsburgh. Ich glaube, Sidney Crosby und Evgeny Malkin nochmal in den Playoffs zu sehen, jetzt in dieser Zusammensetzung mit Letang, die drei zusammen nach, glaube ich, 21 Jahren jetzt oder 20 Jahren als Mannschaftskollegen, das ist auch was ganz Besonderes. Und es ist halt auch wirklich wieder etwas, diese Mannschaft hat ja vor der Saison selber gesagt, dass sie mit den Playoffs nichts zu tun haben wird. Und jetzt siehst du die Arbeit, die da reingekommen ist. Dan Muse als Trainer hat hervorragende Arbeit geleistet. Also da freue ich mich auch drauf. Und ja, die deutschen Teilnehmer sowieso, klar. JJ Peterka, Tim Stützle, hoffentlich Leon Dreiseitel, dass er fit wird, so schnell wie möglich, dass er dabei ist. Da freuen wir uns drauf und dann werden wir sehen. Ein bisschen schade, wir haben in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, das Playoff-Format, also erste Runde Minnesota gegen Dallas zu sehen, ist jetzt nicht so schön, finde ich, weil die einfach eine Top-Mannschaft verloren geht in der ersten Runde aufgrund des Formats. Aber mein Gut, so ist es halt nun mal und wir können uns da mit Sicherheit auch auf eine tolle Begegnung freuen.
Ja, da werden wir gleich ganz tief noch einsteigen. Bevor wir loslegen mit der Serienanalyse, wollen wir auch noch mal kurz an die Teams denken, die es nicht geschafft haben. Weil jetzt diese Woche war eine sehr, sehr harte für sehr, sehr viele Teams. An einem Tag sind, glaube ich, gleich 5 Mannschaften, ich glaube, der Donnerstag oder Mittwochabend war es, auf einmal ausgeschieden. Unter allen eliminierten Teams, es sind ja doch 16 an der Zahl, über ein paar haben wir in der letzten Ausgabe ja schon gesprochen, die früh dran waren. Aber insbesondere jetzt diese spät eliminierten Teams. Was ist für dich die größte Überraschung von den Teams, die es nicht geschafft haben in die Stanley Cup Playoffs 2026?
Überraschung ist jetzt Überraschung. Also gut, Überraschungen, das sind Mannschaften, über die wir gesprochen haben, vor denen du vor der Saison eigentlich fest mit gerechnet hast, ist das jetzt Winnipeg zum Beispiel, Florida, solche Sachen. Ja, aber das hat sich ja schon ein bisschen herauskristallisiert. die größte Enttäuschung für mich ist die Schuld. Aufgrund der Art und Weise, wie es passiert ist. Klar, sicherlich, ich sitze nicht in der Kabine, ich arbeite nicht tagtäglich mit den Jungs zusammen, aber den 3. März hintereinander jetzt wiederum die schlechteste Bilanz in der Liga zu haben, wirklich, wenn es drauf ankommt, und dann glaube ich, das letzte Spiel der Saison so unterzugehen gegen Florida zeigt doch einiges, was diese Mannschaft angeht, auch vom mentalen Bereich her. Und man hat die Reaktion von ihrem Trainer gesehen in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und also da, glaube ich, muss ein bisschen was passieren in Detroit. Die sind meiner Meinung nach nicht auf dem richtigen Weg.
Ja, also ich kann es bestätigen. Wie gesagt, war ja in der letzten Woche tatsächlich vor Ort. Und es hat sich komisch angefühlt. Ich finde auch im Stadion selber, es war nicht voll, was mich schon mal sehr beunruhigt hat. Ich meine, da geht's um alles, um eine Playoff-Teilnahme. Und das Stadion war gefühlt nochmal vielleicht so 70%, 75% gefüllt. Ganz komische Stimmung auch nach Gegentoren. Also irgendwie hat's jeder geahnt. Und irgendwie selbst auch nach diesem so wichtigen Sieg gegen die Philadelphia Flyers, wo ja eigentlich nochmal was hätte abfallen können, waren irgendwie alle ein wenig wie gelähmt. Auch in den Interviews nach dem Spiel war es irgendwie so, dass man eher sich, ich will nicht sagen, mit den Medien angelegt hat, aber ja, doch so ein bisschen gesagt hat, ja, wir werden ja so schlecht gesehen und keine Ahnung. Und das ist für mich auch immer ein schwieriges Zeichen, wenn wir jetzt mal nur auf diese, ja, soften Werte, sage ich mal, eingehen wollen. Aber ich bin auch überrascht, dass es die Red Wings nicht geschafft haben. Ich kann mir vorstellen, dass es da, ja, einiges geben wird, was da im Sommer aufzuarbeiten ist, auch wenn da eine gute Basis liegt. Aber ja. Stefan, lass uns reingehen in die Stanley Cup Playoffs 2026. Und für die erste Serie, die wir uns anschauen, ich würde sagen, wir gehen wieder wie letztes Jahr Go West, also vom Osten Atlantik nach Westen Pacific. Und die erste Serie, da nehme ich dich erstmal mit auf eine Zeitreise, Stefan. Wir gehen 15 Jahre zurück. Macklin Celebrini ist da 4 Jahre alt, Tage Thompson 13 und die Pittsburgh Penguins spielen gerade ihre erste Saison in ihrer neuen Arena. Wir schreiben das Jahr 2011 und die Buffalo Sabres machen ihr bis heute letztes Spiel in den Stanley Cup Playoffs. Wir springen zurück in die Gegenwart. Die längste Playoff-Durchstrecke in der National Hockey League ist Geschichte. Buffalo hat es geschafft, nach 14 verpassten Postseasons in Folge wieder mit dabei. Sie werden also jetzt wieder in den Playoffs spielen in Kürze und treffen in der ersten Runde auf ja eine sehr, sehr erfahrene, wenn auch überraschend qualifizierte Playoff-Mannschaft, die Boston Bruins. Stefan, meine erste Frage an dich. Beide Teams galten vor der Saison als Außenseiter, die Sabres ja auch noch in der Frühphase der Saison, wenn wir ehrlich sind. Hättest du gedacht, dass so ein Duell Buffalo gegen Boston jemals passieren kann in der ersten Runde?
Nein, das hatte ich mit Sicherheit nicht auf meiner Tanzkarte vor der Saison. Ich habe beide Mannschaften nicht in den Playoffs gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Vor allem Boston nicht, weil ich einfach Boston war so mehr oder weniger in einer Umbruchssituation, haben viel getan innerhalb der Mannschaft, und bei Buffalo hat nach 14 Jahren einfach der Glaube gefehlt, dass sie auf dem richtigen Weg sind und das schaffen können, und beide Mannschaften haben mich eines anderen belehrt. Buffalo wirklich sehr, sehr beeindruckend, die Art und Weise, wie sie die Saison gespielt haben. Sie haben schlecht angefangen, man hat wieder gedacht, ach, du meine Güte, jetzt ist wieder alles so wie früher, und dann haben sie wirklich den Schalter umgelegt und sind zu einer der absoluten Top-Mannschaften der Liga geworden, vor allem im Osten. Und wenn man fair die Situation betrachtet, dann muss man ganz klar sagen, ist Buffalo ja vor allem im Osten Mitfavorit, wenn man sich die ganze reguläre Saison anschaut. Auf der anderen Seite hat Boston es geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die Erwartungen übertrifft, vor allem aber beeindruckt mit der Art und Weise, wie sie Eishockey spielen. Sie arbeiten unglaublich hart, sie sind sehr, sehr strukturiert aus einer stabilen Defensive heraus. Jeremy Swayman spielt wieder eine hervorragende Saison, hat angeknüpft an die Leistung von vor 2 Jahren, und von daher glaube ich, werden wir hier eine sehr, sehr intensive Serie sehen. Ich glaube, das wird eine intensive. Das sind zwei Mannschaften, die körperlich Eishockey spielen können. Boston sowieso, die machen das, sie sind sehr groß. Und Buffalo ist eine Mannschaft, die über die letzten Jahre hinweg auch eine Einstellung entwickelt hat, Früher hieß es immer, die Mannschaft wird rumgeschubst und wehrt sich nicht. Und da haben sie wirklich gezeigt, vor allem in ein paar Spielen gegen Tampa Bay dieses Jahr, dass es nicht so ist. Und ich erwarte da wirklich eine sehr intensive, körperlich betonte Serie bei diesen zwei Mannschaften.
Ich habe zu beiden Teams ein paar Statistiken rausgesucht. Starten wir mit den Buffalo Sabres. Da war tatsächlich der Knackpunkt der 20. November 2025. Davor haben sie 45% der zu vergebenen Punkte geholt, waren damit Schlusslicht in der Atlantic Division. Danach ging es aber wirklich ja wie eine Rakete nach oben. 73,4% Punkte waren es ab dem 20. November. Das ist der beste Wert in der National Hockey League. Und sie haben ja wirklich alle Bereiche auch steigern können. Offensiv, defensiv, Powerplay. Alles ist da wirklich sprungartig nach oben gestiegen. Top-Spieler für mich, Tage Thompson, 40 Tore, 41 Assists. Und Abwehrchef Rasmus Dahlin wollen wir auch nicht vergessen. Immerhin mit 74 Punkten abgeschlossen, war einer der punktbesten Verteidiger. Wenn wir jetzt schauen auf die Boston Bruins, dann haben wir Markus Sturm, der ja, wollen wir nicht vergessen, in seiner ersten Saison als NHL-Trainer gleich mal eine 100-Punkte-Saison aufs Eis legt. Also das ist auch unfassbar stark. Du hast die starke kollektive Defensive schon angesprochen und dazu kommt für mich jetzt auch noch so ein bisschen Erfahrung. Klar, die hatte keiner auf dem Zettel, aber wenn du zurückschaust, in 9 der letzten 10 Jahre waren die Boston Bruins in den Playoffs dabei. Dazu haben sie jetzt noch absolute Topspieler wie David Pastrnak, 100-Punkte-Saison gespielt. Morgan Geeky für mich auch außerordentlich gute Saison mit 39 Toren. Also auch das musst du erstmal schießen. Jeremy Swayman hast du auch schon angesprochen. Für mich eigentlich die große Frage, Euphorie oder Erfahrung, was wird sich aus deiner Sicht da durchsetzen?
Also ich glaube, durchsetzen werden sich meiner Meinung nach die Buffalo Sabres, weil sie allgemein mehr Talent haben in dieser Situation für mich. Sie sind besser besetzt als Boston. Wenn ich jetzt Boston nehme zum Beispiel, vor allem in der Mitte, bei den Mittelstürmern haben sie jetzt keine wahre Nummer 1, eigentlich wirklich auch keine wahre Nummer 2. Pavel Saka spielt eine hervorragende Saison auf der Position, aber würde ich jetzt nicht wirklich als Top Nummer 2 Mittelstürmer bezeichnen. Ich sehe Buffalo als Favorit im Augenblick, aber ich gehe, wie gesagt, von einer sehr intensiven Serie aus, glaube, dass es eine lange Serie werden wird, weil, ja, wie gesagt, über die Saison sich einfach herauskristallisiert hat, dass das Boston eine Mannschaft ist, die nicht tot zu kriegen ist. Wie gesagt, keiner hat ihnen diese Leistung zugetraut. Sie haben über 100 Punkte geholt. Ich sitze jetzt auch wieder hier und frage mich im Endeffekt, wie denn überhaupt, wenn ich mir ihre Aufstellung anschaue, außer Pastrnak ist keine wirkliche offensive Waffe dabei. Morgan Geeky hat seine 40 Tore gemacht, super, aber der Rest, du siehst irgendwie nicht wie. Du siehst nur, dass sie es trotzdem hinkriegen und das kommt alles aus dem Kollektiv heraus, über die gute Struktur, über Selbstvertrauen, über eine Mannschaft, die ganz offensichtlich an sich selber glaubt, die aneinander glaubt, egal ob das Trainerstab oder die Kabine ist. Und von daher sind solche Mannschaften sind sehr, sehr schwierig zu schlagen in einer langen Serie, aber im Endeffekt tippe ich doch auf Buffalo.
In wie vielen Spielen?
Ich glaube, dass es 6 oder 7 Spiele werden.
Also ich gebe dir in fast allen recht. Ich glaube auch, es wird eine lange Serie, sehr, sehr eng. Ich gebe dir auch mit dem Talent von Buffalo recht. Ich gebe dir mit der Struktur und dem Kollektiv bei Boston recht. Saisonserie, das für alle, die mittippen wollen, hieß Buffalo-Boston 1-3. Also vielleicht liegt Buffalo-Boston sehr gut. Meine Güte, ist das kompliziert. Ich sag Bruins in 7, alleine um da mal wieder zu widersprechen, Stefan. Ich bin gespannt, auf wie viel wir am Ende der ersten Runde wiederkommen. Dann wechseln wir die Serie.
Muss mir das mal aufschreiben dieses Mal.
Ja, unbedingt. Ja. Ich hoffe, ich kriege dich auch noch dazu, so einen Playoff-Bracket auszufüllen. Da wäre ich auch mal gespannt. Also ich bin bei Boston in 7 und du müsstest dich noch festlegen, Buffalo in 6 oder 7.
Ich sag Buffalo in 6.
Also, dann gibt's danach die knallharte Abrechnung. Okay. Oh Gott, ich bin echt schlecht in sowas, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Okay, dann schauen wir, während Stefan das Ganze notiert, auf die Serie zwischen dem Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens. Für mich stehen die Trainer da ein bisschen im Vordergrund und das gilt insbesondere für den Trainer von Montreal, für Martin St. Louis. Warum? Als aktiver Spieler war er absolute Kultfigur bei Tampa, gewann 2004 den Stanley Cup, und dazu auch noch einige individuelle Trophäen. Hart Trophy, Ted Lindsay Award, zweimal Art Ross, dreimal Lady Bing, war Kapitän, Assistenzkapitän und hält bis heute Franchise-Rekorde wie Assists, Punkte, Unterzahl, Tore. Jetzt kommt's zum Wiedersehen und zwar auf Playoff-Parkett, allerdings als Trainer der Montreal Canadiens und nicht mehr des Tampa Bay Lightning. Und auf der anderen Seite steht mit John Cooper auch eine Trainerlegende. Also Stefan, was glaubst du, wie sehr werden denn die beiden Trainer in dieser Serie im Mittelpunkt stehen?
Ja, Trainer in dem Sinne für mich stehen eigentlich nie wirklich im Mittelpunkt in so einer Situation. Beide haben ihren eigenen Stil. John Cooper ist ein Trainer, der müsste jetzt, glaube ich, sogar der Trainer sein, der am längsten bei seinem Verein arbeitet, zum jetzigen Zeitpunkt. Er oder Jared Bednar in Colorado müssen über 10 Jahre sein, eigentlich, die er jetzt schon in Tampa Bay ist. Er hat in der Vergangenheit unglaublich Erfolg gehabt. Zweimal Stanley Cup gewonnen, Finale gewesen, alle diese Dinge. Er hat Kanadas Olympiamannschaft trainiert, also er ist wirklich, ja, im Endeffekt das Nonplusultra, was NHL-Trainer angeht. Auf der anderen Seite hast du mit Martin St-Louis einen Trainer, der ganz offensichtlich einen Weg gefunden hat, den Enthusiasmus, den er selber versprüht, sage ich jetzt mal, du siehst ja bei ihm, wie sehr er Eishockey lebt, wir sehen die Bilder, wie er im Training Übungen vormacht, seinen Spielern zeigt, was er von ihnen erwartet und die das dann sofort umsetzen. Und dieser Enthusiasmus, den Martin St-Louis selber hat, der überträgt sich auf seine Mannschaft, eine Mannschaft, die im Durchschnitt unglaublich jung ist, bei denen vor allem die Top-Spieler, die Spieler, die dann auch wirklich den Unterschied ausmachen, tagtäglich unglaublich jung sind. Ich glaube, da ist mit Nick Suzuki, der immerhin eine 100-Punkte-Saison gespielt hat in Montreal, was wirklich nicht sehr oft vorkommt. Der ist, glaube ich, gerade mal 25 Jahre alt. Cole Caulfield, 51 Tore. Also das sind schon Zahlen, die sind sehr, sehr beeindruckend. Du hast Lane Hudson, du hast Demidov, du hast Slavkovsky. Das sind alles wirklich noch blutjunge Kerle. Von daher glaube ich schon, dass die Erfahrung der Stanley Cups und alles für Tampa Bay spricht, mit Kucherov, mit Point, mit Brandon Hagel, mit Victor Hedman, alle diese Dinge, Vasilevsky. Also Tampa Bay ist für mich auf dem Papier und auch vom Gefühl her mein Top-Favorit für den Osten, gebe ich ganz offen zu. Aber das ist eine Serie, auf die ich mich wirklich freue, weil die Art und Weise, wie Montreal Eishockey spielt, macht einfach Spaß. Das macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Die spielt mit Tempo, die spielt mit Freude, mit Einsatz, mit Herz, die wollen marschieren, die wollen gehen, die stellen sich nicht hinten rein, sondern die sagen, okay, auf geht's, das ist ein offener Schlagabtausch und das macht unglaublich viel Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ist für mich absolut eine Mannschaft der Zukunft, die in den nächsten 2, 3, 4 Jahren mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Wort mitreden wird. Sind sie dieses Jahr schon so weit? Glaub's eher nicht, aber sie sind auf jeden Fall für eine Überraschung gut.
Tampa hatte die 4. Offensive, fast 3,5 Tore pro Spiel, das ist eine Menge. Superstar-Power Nikita Kucherov, 130 Punkte, Ginzel 88 Punkte. Und wir wollen eins nicht vergessen, beim Lightning ist Victor Hedman über Großteile der Saison ausgefallen. Und das sind insbesondere 2 Spieler eingesprungen, die ich so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Das ist Reddish, der hat 70 Punkte gemacht, darunter 22 Tore. Also für mich einer der absoluten Senkrechtstarter. Und der Schweizer JJ Moser, der richtig aufgeräumt hat, eine plus 41, 7 Tore, 22 Assists, 29 Punkte. Also sie haben gezeigt, dass sie auch mit Rückschlägen gut umgehen können. Auf der anderen Seite Montreal, du hast es gesagt, Stefan, enorm viel Speed und Talent. Caulfield, 51 Hütten, Hudson, 78 Punkte, Slavkovsky auch 30 Tore geschossen. Demidov für mich auch eine absolute Zaubermaus, was der da zeigt an Technik und Finesse. Der ist gerade mal 20 Jahre jung, also komplett irre. Interessant, Saisonserie war ausgeglichen, 2-2, aber Montreal gewann die letzten beiden Duelle, also könnte vielleicht ein Tiebreaker sein. X-Faktor ist für mich ganz klar die Torhüterposition. Du hast auf der einen Seite Tampas Andrei Vasilevsky, für mich absoluter Weltklasse-Mann, und auf der anderen Seite Montreal's Stobes, der hat in seiner gesamten NHL-Karriere 144 Playoff-Minuten gespielt, ist also noch komplett unerfahren. Also insofern, große Frage, Stefan, ist das der Unterschied am Ende des Tages, die Torhüterposition, und wie schaut dein Tipp aus?
Ja gut, wenn ich mir die Vergangenheit anschaue, hat Montreal mit Rookie-Torhütern in den Stanley Cup Playoffs relativ viel Erfolg gehabt, mit Ken Dryden und Patrick Roy, beide in ihrer ersten Saison den Stanley Cup gewonnen, beide, glaube ich, Conn Smythe Trophy Winners gewesen als Rookies, also von daher macht das in Montreal wahrscheinlich keinem was aus, wenn sie einen unerfahrenen Torhüter ins Rennen schicken. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, in diesem Fall wird sich die Erfahrung von Tampa Bay im Endeffekt durchsetzen. Qualität haben beide Mannschaften, kein Thema. Ich glaube, dass es ein Offensivspektakel wird oder werden kann, diese Serie. Aber da wird sich meiner Meinung nach die Erfahrung und die Qualität von Tampa Bay durchsetzen. Ich gehe davon aus, dass sie in 6 Spielen gewinnen.
Stefan, wir sind uns einig. Sogar bei der Zahl der Spiele. Ich sage genau dasselbe. Tampa in 6. Also insofern können wir uns da schon mal, also keinen gegenseitigen Punkt abknöpfen, so viel steht schon mal fest. Aber ich glaube auch, die wird unfassbar attraktiv. Ja. Ein Spektakel. Aber ich glaube am Ende, wie gesagt, Vasilevskiy ist so ein Torwart. Ich glaube, der stiehlt am Ende die Serie. Gleichwohl Montreal, glaube ich auch, dass die mindestens 2 Spiele stehlen können. Schauen wir mal. Wir gehen in die Metropolitan Division. Zumindest was den Spitzenreiter da angeht, war gleichzeitig auch die Topmannschaft im Osten, nämlich Carolina Hurricanes gegen die Aufholjagd der Saison für mich, die Ottawa Senators. Seit Mitte Januar blasen die Sens schon zu eben dieser Aufholjagd und gehen enorm formstark in die Playoffs. Jetzt, wie gesagt, Carolina, Top-Team aus dem Osten, Playoff-Dauergast, 8 Jahre in Folge qualifiziert. Aber für den ganz großen Wurf, das wissen wir alle, hat's nicht reichen sollen in den letzten Jahren. Irgendwas hat immer gefehlt bei den Hurricanes. Also welche Geschichte, Stefan, überzeugt dich mehr in dieser Serie? Der lange Atem der Canes oder doch die kurzfristig heiß gelaufenen Sens?
Schwierig. Ich weiß nicht warum. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen oder gehabt, Situationen wie diese, dass es einfach Mannschaften gibt, die, ja, ich will jetzt nicht sagen, die ich nicht mag, aber die mich einfach nicht überzeugen können, obwohl sie, ja, wie gesagt, du sagst es selber, Carolina 8 Jahre hintereinander in den Playoffs, sie kommen aber irgendwie nie über diesen einen Punkt hinaus. Es ist immer das Halbfinale, es ist immer das Eastern Conference Final, bis dann irgendeine Mannschaft kommt, die einfach besser ist. Ob das jetzt Tampa war, ob das dann im Endeffekt Florida gewesen ist in der Vergangenheit, es ist immer jemand da, der ihn dann im Endeffekt den Schneid abkauft. Und es ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die hervorragend besetzt ist. Eine Mannschaft, in der ein Spieler wie nicht Eric Staal, sondern Jordan Staal, Jordan Staal als alter, erfahrener Kapitän in der dritten Reihe immer noch über 20 Tore gemacht hat dieses Jahr, was für die Ausgeglichenheit dieser Mannschaft spricht. Aber irgendwie können sie mich nicht überzeugen. Und ich weiß nicht warum. Ich kann es jetzt nicht auf dem Papier zeigen, warum, weshalb, wieso ich nicht an Carolina glaube, aber ich tue es einfach nicht. Und ich will natürlich auch, dass Tim Stützle Erfolg hat als deutscher Fan, das ist klar. Aber Ottawa spielt mehr oder weniger seit 2 Monaten Playoff-Eishockey. Und ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt oder vielleicht in der davor. Ottawa ist für mich eine Mannschaft, die können entweder die Playoffs verpassen oder ins Finale kommen. Ich bin mir da, ich kann da auch nicht genau sagen, weshalb und wieso, aber es ist eine Mannschaft, die auch meiner Meinung nach eine sehr ausgeglichene Besetzung hat, die sich immer wieder auf andere Spieler verlassen können. Ich glaube, Tim Stützle meiner Meinung nach spielt eine Wahnsinnssaison. Wenn es jetzt vielleicht auch punktemäßig nicht das ist, was man von ihm inzwischen erwarten könnte, ist es immer noch hervorragend. Er hat glaube ich, fast an die 90 Punkte gemacht wieder dieses Jahr. Aber er hat unglaublich viel Verantwortung übernommen. Er ist eine Führungspersönlichkeit geworden. Er spielt in allen Situationen inzwischen. Und das große Fragezeichen für mich bei Ottawa ist die Torhüterposition. Wie gesund und wie gut ist Linus Omark? Wenn der das Eishockey spielt, das er spielen kann, ist das für mich die Serie, in der ich am meisten an die Überraschung glaube.
Mhm. Saisonserie war 2-1 für Carolina. Ich gebe dir recht bei den Torhütern. Da haben beide irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt. Linus Ullmark ist ja ausgefallen. Für mich aber wahrscheinlich der beste Torhüter von denen, die hier zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite hast du bei Carolina einen Brandon Bussey, der vor einer Playoff-Premiere steht, weil eben die anderen beiden, Piotr Kochetkov und Freddie Anderson, ebenfalls ja mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Also das ist ein großes Fragezeichen und vielleicht am Ende das Ausrufezeichen in der Serie, was auch auf dem Papier steht bei Carolina, ist ein gutes Schussmanagement, zweitmeiste Schüsse abgegeben, zweitwenigste zugelassen, gute Special Teams, insgesamt 105,4%, also oberhalb der Marke von 100 Punkten, die ja für gute Special Teams sprechen. Aber mir fehlt so ein bisschen auch die Superstar-Power. Ja, sie haben den Aho, 80 Punkte, sie haben den Ehlers mit 71 Punkten, auch einen Svechnikov, auch 70 Punkte. Aber irgendwie fehlt mir da so der letzte Kick, wo ich sage, ja, wenn du einen brauchst, der es jetzt entscheidet. Ich finde, die Hurricanes haben so einen Spieler nicht. Und jetzt hast du auf der anderen Seite die Ottawa Senators seit dem 13. Januar 71,1% der zu vergebenen Punkte geholt. Das ist der drittbeste Wert in der gesamten Liga. Die spielen schon Playoff-Hockey, du hast es gesagt, Stefan. Und was mich am meisten beeindruckt, ist eigentlich diese Steigerung in der Defensive. Da ist ja komplett jeder Spieler ausgefallen in der Verteidigung. Alle waren verletzt, aber sie haben es trotzdem geschafft, Spiele zu gewinnen und weiter zu marschieren. Das spricht für mich für den unglaublichen Hunger. Tim Stütze hat mir angesprochen, für mich hat er auf jeden Fall das Zeug, so ein Spiel und so eine Serie zu entscheiden. Dazu hast du mit Brady Tkachuk auch noch so ein absolutes Playoff-Monster, der eigentlich gebaut ist für die Playoffs. Schlussendlich, Stefan, ich würde es runterbrechen und sagen, die Superstar-Power macht in der Serie den Unterschied. Glaubst du das auch und wer zieht es am Ende?
Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube in dieser Serie eine Überraschung und ein Tipp Ottawa in 7.
Auch?
hoffe ich eigentlich auch drauf, auf eine tolle Serie in dem Sinne. Nochmal, Carolina ist eine Mannschaft, die, das ist sehr, sehr solides Eishockey. Die Resultate stimmen immer über die reguläre Saison. Sie sind auch eine Mannschaft, die in den Playoffs, jedenfalls am Anfang der Playoffs, immer gutes Eishockey zeigen. Aber es fehlt, wie gesagt, irgendwas. Vielleicht ist es der Superstar, der im Endeffekt nicht da ist. Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt, irgendwie springt der Funke nicht immer ganz über, um den großen Schritt zu machen. Dadurch, dass Florida zum Beispiel dieses Jahr nicht mehr dabei ist, sagen viele, das ist die Saison der Carolina Hurricanes, wo sie einfach diesen Schritt gehen müssen, um ins Finale zu kommen. Wie gesagt, ich bin jetzt als deutscher Eishockey-Fan in dieser Serie dafür und sage Ottawa in 7.
Ja, muss ich genauso bestätigen, glaube ich auch. Ja. Kann auch Carolina weiterkommen, muss ich auch sagen. Also auch die können bis ins Finale marschieren, wenn dann mal irgendwie die Welle kommt, auf der sie reiten können. Aber nochmal, ich glaube, da ist wieder sehr, sehr schnell Schluss, eben weil du auf so eine heiße Mannschaft triffst mit Ottawa. Und nochmal, ich glaube, dass halt entweder Tkachuk oder Tim Stützer da wirklich dann den Unterschied machen. Also ich sage auch Ottawa in 7. Dann schüren wir ein wenig an, denn die nächste Serie ist eine Derby-Serie in Pennsylvania. Mit den Pittsburgh Penguins und den Philly Flyers stehen sich da zwei Rivalen aus demselben Bundesstaat gegenüber. Trotzdem sind es 400 Kilometer Luftlinie. Ich habe es extra nachgemessen. Es sind erneut zwei Teams, die wenigsten auf dem Zettel hatten. Aber um das Ganze mal einen Rahmen rumzumachen, Stefan, wie groß ist denn die Rivalität zwischen diesen beiden Teams, zwischen Pittsburgh und Philadelphia?
Die ist sehr, sehr hoch. Also die ist sehr, sehr groß. Diese zwei Mannschaften mögen sich nicht. Es gibt dieses berühmte Interview von einem sehr, sehr jungen Sidney Crosby damals gegen Philadelphia mit Claude Giroux und Scott Hartnell und all diesen Spielern, wo er einfach sagt, ich mag diese Mannschaft nicht, ich mag keinen da drüben. Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat, obwohl sich in Philadelphia sehr viel verändert hat. Sind es einfach zwei Mannschaften, die sich aufgrund ihrer Historie nicht mögen. Es sind Rivalen und deshalb glaube ich, dass es eine sehr intensive Serie werden kann. Aber es sind nicht dieselben Typen. Philadelphia ist nicht mehr so gebaut wie früher. Ich meine, früher war Philadelphia eine Mannschaft, die dir Angst und Bange gemacht hat. Ich meine, Broad Street Bullies, brauchen wir gar nicht drüber reden, als sie ihre Stanley Cups gewonnen haben, in der sie mehr oder weniger sich gesagt haben, wir fahren jetzt einfach alle aus der Halle, bis keiner mehr übrig ist und dann gewinnen wir. Dann hattest du, und gegen die habe ich noch gespielt, die Legion of Doom mit Eric Lindros, mit John Leclerc und Renberg. Das war an Körpergröße eine, also das war der unfassbar. Also das war in Philadelphia spielen zu müssen, früher hat keinen Spaß gemacht. Das war wirklich, da hast du den Preis bezahlt. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so. Es ist eine Mannschaft, die, wenn du ihre Spieler anschaust, vor allem ihre Topspieler mit Zegras, mit Michkov, eine Mannschaft, die mehr aufs Technische Wert legt, die schnelles Eishockey spielen will, die offensives Eishockey spielen will. Aber logischerweise sind sie in den Playoffs. Sie haben einen Trainer in Rick Tocchet, der diese alte Schule, dieses alte Philadelphia Eishockey selber noch gelebt hat, durchgemacht hat und dafür gestanden ist, der es auch geschafft hat, diese Spieler, von denen du vielleicht vorher gesagt hast, dass sie diese Art Eishockey nicht spielen können, er hat einen Weg gefunden, die Sachen so ein bisschen zu kombinieren. Deshalb, klar, Playoffs sind für mich, für die Philadelphia Flyers ein Erfolg dieses Jahr. Aber für wirklichen Erfolg ist es meiner Meinung nach noch ein bisschen zu früh.
Ja, ist sehr interessant. Ich glaube, bei Pittsburgh wollen es auch die Veteranen einfach nochmal wissen. Sidney Crosby 38, Evgeny Malkin 39, Chris Letang 38, Eric Karlsson 35. Also man darf nicht vergessen, das könnte für die Jungs der vielleicht letzte Playoff-Run sein, weil du weißt ja nicht, was passiert. Entweder individuell eine Verletzung oder einfach, dass die Mannschaft nicht mehr reinkommt. Kann keiner voraussagen. Man muss aber auch sagen, dass die Penguins gar nicht mehr so abhängig sind von eben diesen Veteranen. Wenn du dir anschaust, Mantha 33 Tore, Rust 29, Raquel 24 Tore. Also sie haben schon Wege gefunden, trotzdem die drittbeste Offensive in der National Hockey League zu stellen. Und auf der anderen Seite hast du Philadelphia. Ich meine, klar, das sind keine Broad Street Bullies mehr, gebe ich dir recht. Aber wenn du auf die Checks schaust, sie checken schon noch gerne. Also sie spielen physisch, sie blocken viel, haben auch ein sehr gutes Umschaltspiel, gute Einzelspieler auch, wie du gesagt hast, technisch beschlagen, Konechny, Zegras, Tippett, Michkov. Saisonserie war auch ausgeglichen, 2-2. Also ich erwarte da schon auch ein enges Höschen. Für mich X-Faktor, die Torhüterleistung. Seelofs und Skinner bei Pittsburgh. Auf der anderen Seite Dan Fladasch. Oder machen es am Ende doch die Veteranen den Unterschied, Stefan? Was glaubst du, was entscheidet diese Serie?
Diese Serie wird entschieden von Spielern wie Sidney Crosby, Malkin. Die werden hier den Unterschied ausmachen. Ich glaube, wie gesagt, Philadelphia ist eine Mannschaft, die mit der Playoff-Teilnahme alleine schon eine wirklich hervorragende, erfolgreiche Saison gespielt hat. Und es kommt einfach meiner Meinung nach noch zu früh für sie. Ich gehe davon aus, dass sich Pittsburgh hier in 5 Spielen durchsetzen wird.
Ich sage auch Pittsburgh, aber in 6. Also Stefan, schauen wir mal. Kleiner Tiebreaker, aber ich glaube auch, dass es Pittsburgh macht. Dass es Pittsburgh macht, auf jeden Fall. Ja. So, dann haben wir den Osten schon abgeschlossen, wechseln rüber in den Westen, also auf den anderen Playoff-Ast. Und da sehen wir das beste Team in der gesamten Saison. Die Colorado Avalanche, die auf die Los Angeles Kings trifft. LA, wollen wir auch nicht vergessen, hat einen starken Schlusspunkt hingelegt und am Ende auch von dem Trainerwechsel profitiert. Und trotzdem, ich muss es runterbrechen, die Frage, die sich für mich aufdrängt, auch nachdem ich mich durch alle Statistiken gewühlt hat: wie ist diese Lawine, die Colorado Avalanche, zu stoppen? Stefan, hast du irgendeine Schwachstelle erkennen können?
Also ich kann dir nur so viel sagen, die LA Kings werden sie nicht stoppen. Davon gehe ich aus. Schwachstelle, das heißt Schwachstelle in dem Sinne, nein, sehe ich jetzt eigentlich auch nicht. Das Einzige, was vielleicht in den letzten paar Wochen, Monaten das eine oder andere Fragezeichen aufwirft, sind die Torhüter bei Colorado, die anfangs der Saison eigentlich sehr gut gespielt haben. Aber jetzt in der Vergangenheit, Fragezeichen ist auch wieder schwierig. Ich meine, Scott Wedgwood hat dieses Jahr 31 Spiele gewonnen und 6 verloren. Mackenzie Blackwood hat 23 Spiele gewonnen, 10 verloren. Ist das jetzt ihre Leistung? Ist das mehr die Leistung der gesamten Mannschaft in dem Sinne? Ist die Mannschaft in der Lage, die Torhüter so ein bisschen zu beschützen? Ist ja im Endeffekt eigentlich auch völlig egal. Es gehört alles mit dazu. Also ich sehe wenig Schwachstellen bei Colorado. Sie sind für mich eigentlich der absolute Top-Favorit dieses Jahr aufgrund der Leistungen, die sie auch über die ganze Saison hinweg gezeigt haben. Sie haben mit Nazem Kadri jetzt nochmal einen hervorragenden Spieler dazugeholt am Ende der Saison, der ihnen wirklich unglaublich viel Tiefe noch gibt auf der Center-Position. Und von daher, also vor allem in dieser Serie sehe ich keinen Weg an ihnen vorbei, aber im Großen und Ganzen sind sie mein absoluter Top-Favorit.
Ja, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht zu Colorado. Beste Offensive, beste Defensive, also auch den Spagat zu schaffen, ist gar nicht so leicht, weil entweder bist du dann anfällig hinten, wenn du vorne loslegst wie die Feuerwehr, aber die Avalanche kann beides. Nochmal, beste Offensive, beste Defensive, bestes Penalty-Killing, meiste Tore bei 5 gegen 5, meiste Schüsse pro Spiel, bestes Stürmer-Scoring, bestes Verteidiger-Scoring, beste Auswärtsbilanz. Und dann hast du die Superstar-Power von Nathan MacKinnon, 127 Scorer-Punkte, Martin Netschers, 100 Punkte, Cale Makar, für mich einer der besten Verteidiger der Liga, 79 Punkte. Und wir wollen auch so einen Spieler wie Brock Nelson mal nicht vergessen, den habe ich ehrlich gesagt ganz schön unterschätzt. Ich habe mich immer gefragt, was will Colorado mit Brock Nelson, als sie den letztes Jahr geholt haben. Der hat auch 33 Tore geschossen, 65 Scorer-Punkte gesammelt. Sie sind unfassbar tief auf der Center-Position mit Kadri, wie du angesprochen hast. Jury dürfte, glaube ich, die vierte Reihe centern. So, und auf der anderen Seite muss ich lang suchen, um da irgendwelche Top-Zahlen zu finden bei den Los Angeles Kings. Aber seitdem DJ Smith übernommen hat, der war vorher Associated Coach, hat dann für Jim Hiller, den gefeuerten Cheftrainer, übernommen, haben sie immerhin 60,9% der Punkte geholt. Zuvor waren es 52,5%. Aber ich bleib dabei. Schwache Offensive, 2,68 Tore pro Spiel, das ist echt wenig für ein Playoff-Team. Und auch bei den Superstars ist die Liste knapp. Ich habe jetzt mal Adrian Kempe noch rausgesucht. 73 Punkte, darunter 36 Tore. Motivationsschub könnte es vielleicht noch geben wegen Ange Kopitar, der ja seine Karriere danach beenden wird. Saisonserie war aber auch eindeutig. 3-0 für die Avalanche. Ja, mir gehen irgendwie die Argumente für LA tatsächlich aus. Ich habe tatsächlich noch eine Zahl gefunden, Stefan. Das ist für mich der einzige X-Faktor, wenn du das so möchtest. Denn das Einzige, was Colorado warum auch immer nicht kann oder noch nicht kann, ist das Powerplay. 17,1%, Rang 27. Und das trotz der Zahlen und Spieler, die ich gerade eben genannt habe. Wie ist das möglich?
Ist schwer zu erklären, weiß ich wirklich nicht. Vielleicht zu viele gute Spieler und keiner will die Verantwortung übernehmen. Ich meine, im Powerplay muss im Endeffekt irgendjemand aufs Tor schießen und du hast da natürlich mit Natchez, MacKinnon, Makar, vielleicht zu viele Waffen, wer weiß, keine Ahnung. Aber mit ihren 17,1% sind sie immer noch besser als LA mit 17%. Also wirklich rein statistisch gesehen, das einzige LA ist die beste Mannschaft in der Defensive mit nur 2,9 Gegentoren im Schnitt. Aber es spricht wirklich in dieser Serie überhaupt nichts für LA. Die Mannschaft an sich auch meiner Meinung nach spielt ein bisschen langweiliges Eishockey. Meine Frau bringt mir gerade Kaffee.
Ist Service. Oh, viele Grüße Service an der Stelle an Jody.
Sage ich hier. Aber wie gesagt, es spricht gar nichts für LA. In dem Sinne, Colorado ist einfach viel zu gut. Und von daher gehe ich hier ganz klassisch von einem Sweep aus. 4-0 für Colorado.
Ja, gehe ich mit. Ich sage auch Avalanche in 4. Ja. Und bin etwas... Ja, ich will nicht sagen besorgt, aber schockiert, dass wir uns dieses Jahr so einig sind und sogar in der Anzahl der Spiele. Und ja, ich weiß nicht, was mich jetzt mehr überrascht. Auch krass, dass du das Wort langweilig in den Mund nimmst, Stefan, und sofort wird dir ein Kaffee gereicht. Also Donnerwetter, also das Haus Usdorf ist in Playoff-Form. So viel kann man an der Stelle schon mal sagen. Also ich sage auch Avalanche in 4. Ich glaube, da hat LA wirklich keinen Auftrag. Nein. So, dann kommen wir zur vielleicht hochkarätigsten Serie. Die steigt zwischen zwei Central Division Teams. Die Dallas Stars und die Minnesota Wild. Zwei Teams mit brandgefährlichen Powerplays, zwei Teams mit ganz stabilen Defensivreihen und zwei Teams mit enorm starken Torhütern. Also für mich eine definitiv Popcorn-verdächtige Serie. Freust du dich auf dieses Duell auch am meisten, Stefan?
Ja, das ist die Serie in der ersten Runde, glaube ich, auf die sich eigentlich alle am meisten freuen. Ich meine, das sind... Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, was die Endstatistik oder die Tabelle angeht, aber die müssten, glaube ich, 4-5 gewesen sein in der Tabelle am Ende der Saison. Und du hast, wie gesagt, zwei der Top 5 Mannschaften der Liga, die ersten Runde aufeinandertreffen. zwei Mannschaften, die über die Saison hinweg auch viel getan haben, um sich auf diese Position vorzubereiten. Minnesota vor allem mit Quinn Hughes, den wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, größten Trade der Saison, den besten Spieler der Saison sich dazugeholt. Und das ist die Serie. Das Einzige an dieser Serie, was mir nicht gefällt, ist, dass wir eine dieser beiden Mannschaften schon in der ersten Runde verlieren. Ich sehe eine sehr, sehr ausgeglichene Situation. Wie gesagt, ich sehe da keinen wirklichen Vorteil. Die Saisonserie ist ausgeglichen 2-2. Wir können uns jetzt, du hast auf der einen Seite Quinn Hughes, einer der besten Verteidiger der Liga, den hast du auf der anderen Seite Miro Heiskanen, einen der besten, der auch zu den Top 5 Verteidigern gehört. Du hast Kaprizov, du hast Robertson auf der anderen Seite, du hast Wyatt Johnson, der ganz ruhig und ohne viel Aufmerksamkeit über 40 Tore gemacht hat dieses Jahr für Dallas. Das ist für mich der berühmte, wie sagt man, Coinflip. Also da kann ich auch eine Münze werfen. Ansonsten weiß ich nicht wirklich, wie ich mir da jemanden aussuchen könnte, von dem ich davon ausgehe, dass er besser ist als der andere.
Also es ist in der NHL-Tabelle 3. Dallas gegen 7. Minnesota. Aber die einzelnen Zahlen sprechen auch für sich. Dallas, zweitbeste Defensive, zweitbestes Powerplay. Für mich auch mit Jake Oettinger, einen der besten Torhüter der Liga, also zumindest Top 5 aus meiner Sicht. Dann hast du Spieler, die ihn auch nochmal ein bisschen Härte reinbringen in der Tiefe, wenn ich da nur an die Schweizer Abrissbirne Liam Bixel denke. Also so Leute will ich in den Playoffs einfach sehen. Du hast zwei 45-Tore-Stürmer mit Nick Robertson und Wyatt Johnson. Und dann hast du ja auch noch so einen Spielentscheid wie Mikko Rantanen. Der hat immerhin 22 Hütten gemacht und 77 Scorer-Punkte. Also das überzeugt mich schon in der Spitze und in der Tiefe. Und bei Minnesota hast du die viertbeste Defensive, das drittbeste Powerplay. Für mich ein sehr, sehr spannendes Goalie-Tandem, weil ich finde jetzt Philipp Gustafsson vielleicht nicht ganz oben in der Spitze, aber mit Jesper Wallstedt hast du ja auch noch einen Backup, wo du auf Verletzungen reagieren kannst, auf Formdellen, der für mich ja auch einer der Top-Torhüter werden wird in dieser Liga. Aber ich finde, es fehlt trotz aller Star-Power wie Hughes, Faber, interessantes Verteidiger-Tandem, Kaprizov und Boldy, fehlt mir irgendwie so ein Hochkaräter auf der Center-Position. Also das da noch Eriksson Ek, aber auch eher so ein defensiver orientierter Mittelstürmer. Aber ansonsten fehlt es mir da wirklich. Also in der Mitte. Also würdest du mir recht geben, dass die Center vielleicht in der Serie die entscheidende Rolle spielen und dass diese Serie in der Mitte des Eises entschieden wird?
Das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren so unterschrieben, weil du da grundsätzlich eigentlich immer gesagt hast, dass du deine Mannschaft über diese Mittelachse hinweg aufbaust, sprich Torhüter, Verteidiger, Mittelstürmer. Und du siehst es auch, Minnesota ist auch die drittschlechteste Mannschaft, was die Bullies angeht. Die sind 30. bei nur 46%. Aber ich muss dazu ganz klar sagen, dass sich auch das Eishockey ein bisschen verändert hat. Für mich, Kaprel Kaprizov spielt Eishockey wie ein Mittelstürmer, obwohl er ein Außenstürmer ist. Er ist jemand, der die Scheibe verteilt. Er ist jemand, der, wenn er auf dem Eis ist, das Tempo bestimmt. Mit dem gespielt wird. Du hast mit Matthew Boldy natürlich auch noch einen Außenstürmer, der sehr viel auch Scheibenkontakte hat, wenn er auf dem Eis ist. Also da hat sich das Eishockey dementsprechend hin ein bisschen verändert, sodass es nicht mehr ganz so ist. Ich nehme jetzt da vielleicht für viele Zuhörer, die uns zwei jetzt besser kennen, nehme ich jetzt da als Beispiel Nürnberg mit Evan Barrett, der zwar rechts außen spielt, aber Eishockey spielt wie ein Mittelstürmer. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so, wie es früher noch gewesen ist, dass du über die Mitte hinweg aufbaust. Von daher glaube ich nicht, dass der Unterschied da so groß ist, weil ich da vor allem auf den Außenpositionen Minnesota sehr gut besetzt sehe. Nochmal, für mich eine Serie goes against, zweiter und vierter, goes for, neunter und zehnter in der Serie, das zweite, das drittbeste Powerplay. Die Mannschaften sind so ausgeglichen, dass es da wirklich, wie gesagt, das Einzige, was ich hier, glaube ich, voraussagen kann, ist eine lange Serie. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wie sie ausgeht.
Saisonserie, also in der Hauptrunde war 2-2, es gewann immer das Heimteam und das könnte ja vielleicht den Unterschied machen pro Dallas, deswegen ich schieße jetzt mal als erstes, Stefan, sonst wird nachher noch behauptet, ich plapper dir alles nach, also ich sage Dallas Stars in 7.
Dann gehe ich jetzt einfach mal nur deshalb, damit wir hier nicht immer dasselbe machen, bei Minnesota mit 7.
Oh, okay. Und die große Frage aus deutscher Sicht ja auch, wird Nico Sturm dabei eine Rolle spielen? Der war ja zuletzt mal drin in der Aufstellung, mal draußen. Aber in den Playoffs willst du ja eigentlich so einen erfahrenen Spieler, Face-Off-Experten, Unterzahl-Experten eigentlich haben. Also glaubst du, dass Nico erstens wieder zurückkehrt in die Aufstellung bei Minnesota und zweitens dann auch seinen Stempel aufdrückt?
Das hoffe ich für ihn selber natürlich sehr, klar. Großer Nico Sturm-Fan, aber Minnesota hat sich auf dieser Position relativ breit aufgestellt, muss man dazu sagen. Sie haben mit Michael McCarron und Nick Foligno noch zwei Veteranen dazugeholt bei der Trade Deadline, die auch diese Rolle erfüllen können. Und von daher wird es mit Sicherheit nicht so einfach werden für Nico, konstant in der Aufstellung zu sein. Worauf wir uns verlassen können, ist, dass wenn er spielt, wird er seinen Job zu 100% erledigen. Von daher ist er mit Sicherheit ein großes Plus in dem Sinne und jemand, den du auf jeden Fall in deiner Aufstellung haben möchtest.
Dann rutschen wir auf der Landkarte weiter Richtung Westen, weiter Richtung Pacific und treffen da auf die Vegas Golden Knights, die auf den Utah Mammoth treffen. Für Utah ist es eine Playoff-Premiere, also die auf dem Papier jüngste Franchise, die spielt jetzt die ersten Stanley Cup Playoffs überhaupt und trifft mit den Vegas Golden Knights auf eine, ja, schon auch noch junge Franchise, aber wir wollen nicht vergessen, in den 9 Jahren, in denen Vegas in der NHL gespielt hat, sind sie 8-mal in die Playoffs gekommen, darunter 2 Finalteilnahmen und ein Stanley Cup Sieg 2023. Also insofern kann man da nicht mehr von einer unerfahrenen Mannschaft sprechen, eher im Gegenteil, die sind beladen mit Playoff-Erfahrung. Insofern die spannende Frage zu dieser Serie, erfahren gegen unbekümmert oder vielleicht sogar Härte gegen Tempo? Welche Überschrift würdest du dem Ganzen geben, Stefan?
Erfahren gegen Enthusiasmus, gegen das Neue einfach. Ich mag Utahs Mannschaft wahnsinnig gern. Das ist eine Mannschaft, deren Art Eishockey zu spielen mir unglaublich gut gefällt. Die junge Spieler haben, die mit wahnsinnig viel Tempo spielen, technisch sehr beschlagen sind mit Logan Cooley, Clayton Keller, J.J. Paterka, Schmaltz, Dylan Gunther hat glaube ich über 40 Tore gemacht dieses Jahr. Also es ist eine Mannschaft, die mir einfach sehr, die macht mir selber persönlich sehr viel Spaß, ihnen zuzuschauen. Vegas ist eine Mannschaft, lass uns ehrlich sein, die langsam alt wird. Das ist eine Mannschaft, die auch für ihre Verhältnisse keine sehr gute Saison gespielt hat. Ich glaube, wir können es am besten daran sehen, dass sie sich dazu entschlossen haben, 8 Spieltage vor Schluss den Trainer zu wechseln, aufgrund der Unzufriedenheit. Aber jetzt muss man wieder dazu sagen, in typischer Las Vegas-Manier, seit John Tortorella übernommen hat, in 8 Spielen hat er davon 7 gewonnen und 1 in der, glaube ich, Verlängerung verloren oder im Penaltyschießen verloren. Ja. Also der Trainerwechsel hat den gewünschten Effekt gehabt bei dieser Mannschaft. Viel wird darauf ankommen, meiner Meinung nach, die Gesundheit. Wie gesund ist Mark Stone? Schafft er, die kompletten Playoffs durchzuspielen? Er ist ein Riesenfaktor für Las Vegas. Du hast mit, meiner Meinung nach, mit Jack Eichel einen Spieler, der so im Spiel immer seinen Stempel aufdrücken kann. Er ist ein Spielmacher, er ist ein hervorragender Zwei-Wege-Stürmer, er macht 90 Punkte im Jahr. Er ist ein hervorragender Powerplay-Spieler. Also da ist unglaublich viel da. Hat er genügend Hilfe im Endeffekt? Weil, wie gesagt, wird drauf auf die Gesundheit. Mark Stone hat wieder nur 60 Spiele gemacht dieses Jahr, hat über 22 Spiele verpasst. Die Gesundheit wird einen großen Ausschlag geben, glaube ich, für mich. Die Erfahrung spricht eindeutig für Las Vegas. Sie haben mit Mitch Marner einen Spieler dazugeholt, von dem sie sich sehr viel erwartet haben. Weiß nicht, ob er unbedingt schon die Erwartungen erfüllt hat. Er hat 80 Punkte gemacht in 81 Spielen. Da hat man mit Sicherheit, glaube ich, mit ein bisschen mehr gerechnet. Er hat letztes Jahr über 100 Punkte gemacht in Toronto. Sie sind in der Defensive sehr gut, sehr ausgeglichen besetzt. Ich glaube, ihre Torhüter sind ein riesengroßes Problem. Die haben eine sehr schwache Saison gespielt, vor allem Aiden Hill hat nicht ansatzweise das gemacht, was man sich von ihm erwartet hat. Wenn ich mir jetzt die Liste anschaue, Hill, Schmidt, Hart, ich weiß gar nicht, wer da anfangen wird. Ich weiß nicht, wer ihre Nummer 1 ist, um ganz ehrlich zu sein. Und das, glaube ich, ist ein Riesenproblem für die Las Vegas Golden Knights. Für mich ist es so eine Sache, wo ich sage, einfach aufgrund dessen, weil ich mal was anderes sehen will, hoffe ich eigentlich auch sehr auf Utah in dieser Serie.
Oh, okay. Also Saisonserie, vielleicht hilft das noch als Orientierung. 1-2 aus Sicht von Vegas heißt, Utah hat die Saisonserie gewonnen. Knapp, aber sie haben sie gewonnen. Allerdings war das auch noch vor der Zeitrechnung vor John Tortorella. Also du hast das gerade schon gesagt, 8 Spiele, 7 Siege. Macht eine Punktprozentquote von 93,8. Also das ist ja fast das Maximum Tore in diesem Zeitraum. Nochmal, wir reden jetzt nur unter John Tortorella. 4,13 pro Spiel, Gegentore 1,88 pro Spiel, also weniger als 2. Und auch dieser Stil der Golden Knights, mit dem sie ja den Stanley Cup 2023 schon gewonnen haben, dieses Forechecking-Hockey, diese knackigen Hits, Härte, schnelles Umschaltspiel. Das ist ja alles, was zu John Tortorella und seinem Stil auch sehr, sehr gut passt. Also der Trainerwechseleffekt ist nicht wegzudiskutieren, allerdings auch nicht das Torhüterproblem. Also ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wen du startest. Mit Schmidt, ein Schweizer, Hill, Hart. Boah, schwierig. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Utah, schnelle Mannschaft, finde ich, die einen sehr, sehr wilden Stil auch teilweise prägen. Auch tief besetzt, 6 Stürmer mit mindestens 24 Toren, dadurch schwer ausrechenbar. Aber es fehlt mir auch da irgendwie so ein Superstar. Du hast Ginther angesprochen, Schmalz, Keller, Peterka, alles gute Spieler. Alle haben auch gut getroffen, aber für mich fehlt da einfach nochmal so eine Kategorie Eichel, Stone und Marner. Also insofern für mich der X-Faktor in dieser Serie die Superstar-Power. Und ich schaue da insbesondere auf einen Mann, den du auch schon angesprochen hast. Und das ist Mitch Marner, der sich ja emanzipiert hat aus Toronto, vielleicht auch sich emanzipieren wollte, zeigen, dass das woanders besser kann, zeigen, dass die Maple Leafs dann einen riesigen Fehler gemacht haben, es erstens auf ihn zu schieben und zweitens dann ihn auch gehen zu lassen. Also was glaubst du denn, Superstar-Power, Mitch Marner, zeigt erst am Ende nicht nur den Toronto Maple Leafs, sondern der kompletten Eishockey-Welt?
Nein, würde er nicht tun. Ich glaube, in dieser Serie wird sich die Erfahrung der Vegas Golden Knights durchsetzen. Ich glaube nicht, dass es eine Mannschaft ist, die sehr weit kommen wird, aufgrund ihrer Probleme auf der Torhüterposition. Ich glaube, die sind einfach zu groß und da kann auch ein John Tortorella nicht helfen. Im Endeffekt wird sich meiner Meinung nach ihre Erfahrung noch durchsetzen. Ich glaube, Utah ist eine Mannschaft für die Zukunft. Vor allem die Topspieler wie Clayton Keller, wie Logan Cooley, J.J. Peterka, Dylan Gunther sind noch relativ jung. So dass ich glaube, dieses Jahr das Erreichen der Playoffs ist schon ein Erfolg für sie. Sie werden diese Erfahrungen in dieser Situation sammeln müssen. Ich glaube deshalb, dass ich Vegas in 6 Spielen durchsetzen wird. Glaube aber, dass keine dieser Mannschaften im Endeffekt eine große Rolle spielen wird.
Ich sage auch Vegas in 6 und ich habe meinen Bracket schon ausgefüllt, Stefan. Ich würde auch gerne einfach mal so widersprechen, aber ich habe es genauso schon ausgefüllt. Ja. Also ich sage auch Vegas in 6 in diesem Fall. Also ich glaube, wir werden relativ punktgleich abschneiden, wenn ich mir das so anschaue. Sieht ist so ja schon aus. Mal gut für uns. Ja. Eine Serie haben wir noch und ich glaube, alle Fans aus Deutschland fiebern der insbesondere entgegen, denn es spielen die Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks. Das erste Mal seit 8 Jahren ist Anaheim wieder zurück in den Stanley Cup Playoffs. Viele Spieler, interessant, unter anderem auch ihre Top 4 Scorer und auch ihr Starting Goaltender haben zuvor noch nicht in den Stanley Cup Playoffs gespielt, betreten also komplett Neuland. Ausgerechnet in der ersten Runde geht's jetzt gegen eines der erfahrensten und ältesten Teams in der Liga. Das sind die Edmonton Oilers, die allerdings bangen um einen ihrer wichtigsten Spieler, um einen der besten Spieler auf diesem Planeten, wenn man es genau nimmt, und auf den Lieblingsspieler der meisten Deutschen. Ich rede von Leon Dreisaitl. Über den muss auch die erste Frage gehen, Stefan. Hat sich verletzt im Spiel gegen Nashville, ist jetzt schon ein bisschen her, ist dann nach Deutschland geflogen, hat sich da von Müller Wohlfahrt, einem ausgewiesenen Experten auf seinem Gebiet wegen dieser Unterkörperverletzung behandeln lassen. Also ich kann mir vorstellen, das machst du nicht, wenn es nicht was Größeres ist. Und er hat bis hierhin auch nicht gespielt. Die große Frage ist, wann kommt er? Die Oilers sagen, er kommt in der ersten Runde. Sie wollen nicht sagen, wann. Kann Spiel 1 sein, kann auch Spiel 5, 6 oder 7 sein. Also wann kommt er denn, der Leon Dreisaitl? Und wie wichtig ist dieser Spieler, wie wichtig ist Leon Dreisaitl für die Edmonton Oilers?
Leon Dreisaitl ist einer der Top 5 Eishockeyspieler der Welt, natürlich auch in der NHL, und von daher ist er unfassbar wichtig, enorm wichtig für den Erfolg. Ich glaube, ohne Leon Dreisaitl können die Edmonton Oilers den Stanley Cup nicht gewinnen. Glaube aber, dass auch ohne Leon Dreisaitl die Edmonton Oilers diese Serie gewinnen können. Wenn du dir, ich nehme jetzt Anaheim mal, die Statistiken, die Team-Stats anschaust, Powerplay, Penalty Killing, Face-Off, Goals for, also Tore für und Tore gegen, sind sie zusammen Powerplay 23., Penalty Kill 27., Bullies 25., Tore, geschossene Tore 13., was ganz okay ist, aber Gegentore 29. Das ist einfach, ich glaube, für mich ist Anaheim eine Mannschaft, die in die Kategorie von Utah fällt, die in die Kategorie von Philadelphia fällt. Das ist eine Mannschaft für die Zukunft. Das ist für mich eine tolle Mannschaft. Eine Mannschaft mit jungen Spielern, die unglaublich viel Spaß machen. Ob das jetzt vor allem ganz vorneweg für mich ein Leo Carlson ist, der meiner Meinung nach ein absoluter Topspieler in dieser Liga werden wird, aber auch Jackson Lacombe hinten auf der Verteidigerposition. Das ist eine Mannschaft, die wirklich, wie gesagt, unglaublich viel Zukunft in den Reihen hat, aber sie sind noch lange nicht so weit, glaube ich, in den Playoffs wirklich viel Lärm zu machen. Und was mich bei Edmonton so ein bisschen beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie sie die letzten paar Spiele ohne Leon Dreisaitl gespielt haben. Es ist eine Art Eishockey, die du eigentlich spielen musst, um Erfolg haben zu können. Viel, viel mehr mannschaftliche Geschlossenheit, viel mehr Ausgeglichenheit. Es sind andere Spieler mit dazugekommen, die in der Abwesenheit von Leon größere Rollen erfüllt haben. Ob das ein Jack Roslovic gewesen ist, ob das auch ein Joshua Zamansky gewesen ist, der in den letzten paar Spielen meiner Meinung nach hervorragendes Eishockey gespielt hat. Pod Colson hat super gespielt. Dann natürlich auch die üblichen Verdächtigen über Connor McDavid brauchen wir gar nicht reden, aber auch Ryan Nugent Hopkins hat wieder sehr gut gespielt. Zach Hyman ist von seiner Verletzung zurückgekommen und hat top Eishockey gespielt. Also sie sind schon noch sehr, sehr gut besetzt. Und ein Spieler, den man immer, ja, sehr viel, sage ich jetzt, gibt immer Fragezeichen hinter Evan Bouchard, aber wenn man sich rein die Zahlen anschaut, hat er einfach 95 Punkte gemacht dieses Jahr als Verteidiger. Er spielt plus 25, also auch was die Defensive angeht, kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er bei zu vielen Gegentoren auf dem Eis ist. Und sie haben natürlich aufgrund ihrer Besetzung das stärkste Powerplay der Liga. Großes Fragezeichen wird natürlich wieder die Torhüterposition sein, das ist ganz klar. Obwohl Connor Ingram meiner Meinung nach in den letzten paar Wochen sehr, sehr gutes Eishockey gespielt hat für sie. Für mich ihre klare Nummer 1 ist auf jeden Fall derjenige, der die Playoffs anfangen wird. Und in dieser Serie sind sie meiner Meinung nach noch eine Nummer zu groß für Anaheim. Anaheim ist eine Mannschaft der Zukunft, aber sie werden in dieser Serie keine große Rolle spielen.
Saisonserie war 2-1 für die Edmonton Oilers. Es gewann immer das Heimteam dabei. Paar Zahlen, die Anaheim Mut machen, kann ich auch noch schnell droppen. Das ist zum einen die Schießmütigkeit, also sie feuern oft aufs Tor. 30,8 Torschüsse pro Spiel ist der drittbeste Wert und vielleicht insbesondere gegen eine Mannschaft wie Edmonton auch sehr hilfreich, dass sie dann einen vermeintlich wackeligen Torhüter halt auch so oft prüfen, wie nur irgendwie möglich. Und sie können Comebacks. Sie haben die meisten Comeback-Siege aller Mannschaften mit 26. Insbesondere im dritten Drittel sind sie auch sehr, sehr oft zurückgekommen. Also das spricht dann wiederum für die Ducks. Auch interessant finde ich, dass die von dir angesprochenen Topspieler Stefan Gauthier, Carlson und Senecki jung sind, talentiert sind, gefährlich sind, aber eben auch eine gewisse Größe mitbringen. Also das heißt, die werden sich in den Playoffs wahrscheinlich ein bisschen leichter tun als andere. Auf der anderen Seite hast du halt nun mal als Anaheim die eine anfällige Defensive, du hast es gerade schon gesagt, 3,51 Gegentore pro Spiel und jetzt spielst du gegen den absoluten oder einen der absoluten Top-Offensiven mit 3,44 Tore pro Spiel. Aber, und das ist jetzt das große Aber, die Achillesfersen bei den Oilers bleiben ja eigentlich. Das heißt, Secondary Scoring heißt Defensive, dazu eine Zahl 3,23 Gegentore pro Spiel. Das ist nur Rang 25 und das als Playoff-Mannschaft. Und natürlich der Dauerbrenner in Edmonton, das Goaltending. Und was noch dazu kommt, für mich der eigentliche X-Faktor in dieser Serie, ist Edmonton frisch genug? Die haben so viel Eishockey gespielt, genauso wie die Florida Panthers in den letzten Jahren. Wo die gelandet sind, natürlich auch aufgrund von vielen Verletzungen, haben wir jetzt gesehen. Die haben es nicht mal geschafft in die Playoffs. Deswegen meine große Frage ist das jetzt Edmontons Jahr, weil eben der zweifache Finalgegner, gegen den es dann nicht geklappt hat, die Panthers, gar nicht erst mit dabei sind? Oder werden auch wir jetzt von den Edmonton Oilers sehen, dass eben Verletzungen wie die von Leon Dreisaitl und das viele Hockey ihren Tribut zollen? Also welche Mannschaft aus Edmonton werden wir jetzt da sehen? Florida Panthers mäßig oder nee, jetzt erst recht?
Schwierig. Wird viel mit der Gesundheit von Leon Dreisaitl zu tun haben, um ganz ehrlich zu sein. Wenn Leon Dreisaitl gesund ist und 100% spielen kann, dann kannst du aufgrund von Connor McDavid und Leon Dreisaitl einfach nicht an den Edmonton Oilers vorbeigucken. Sie haben das in den letzten zwei Jahren ja auch gemacht. Die Fragezeichen bei ihnen waren immer dieselben. Die waren die letzten zwei Jahre auch immer dieselben. Secondary Scoring, Verteidigung, Torhüterposition. Die Fragezeichen bei Edmonton sind immer dieselben und deshalb waren sie trotzdem zweimal hintereinander im Finale. Ich werde den Teufel tun und sagen, naja gut, dieses Jahr können sie das nicht, wenn diese zwei Spieler 100% fit sind, weil sie einfach so gut sind, dass sie den Unterschied ausmachen können. Wenn man jetzt mal diese Serie außen vor lässt, was man in den Playoffs sowieso nie machen darf, aber einfach mal das große Ganze, was Edmonton anschaut, sich ansieht, muss ich sagen, sehe ich Edmonton gut genug besetzt, um zum Beispiel an Minnesota, an Dallas oder an Colorado vorbeizukommen? Nein, aber nochmal, ich werde den Teufel tun und sagen, sie können das nicht, weil sie haben das in den letzten zwei Jahren auch gemacht. Connor McDavid ist der beste Eishockey-Spieler, den ich persönlich je gesehen habe. Und ich habe gegen Wayne Gretzky gespielt. Das ist wieder ein ganz anderes Level. Aber da traue ich mich gar nicht zu sagen, der kann das nicht, weil der immer wieder Sachen macht, die ich so noch nie gesehen habe. Von daher werden sich die Oilers in dieser Serie durchsetzen und können auch wieder ins Finale kommen. Aber das kann genauso gut morgen vorbei sein. Ich kann es dir nicht sagen, es wird mit der Gesundheit zu tun haben. Natürlich müssen Spieler wie Ryan Nugent-Hopkins, Zach Hyman, Adam Henrique, Jack Roslovic, die müssen ihren Teil dazu beitragen, dass die Edmonton Oilers Erfolg haben können. Aber nochmal, mir hat die Art und Weise, wie sie jetzt ohne Leon Dreisaitl gespielt haben, sehr gut gefallen. Sie haben eine positive Bilanz gehabt jetzt ohne Leon Dreisaitl und wenn ich dazu jetzt noch die Art und Weise, wie sie da gespielt haben, einen Leon Dreisaitl dazufügen kann, dann kann wirklich wieder sehr viel und alles passieren. Also ich lasse mich da ein bisschen überraschen bei Edmonton.
Also eine Statistik, die mir noch aufgefallen ist, die fand ich so lustig, dass ich es fast in unsere 6 Schlagschüsse geschafft hätte, ist die Checking-Bilanz von Anaheim Ducks-Stürmer Troy Terry. Also nochmal, wir erinnern uns, in den Playoffs brauchst du körperliches Hockey.
Ja.
Jetzt hat Troy Terry 61 Spiele gemacht. Und ich meine, war es sein vorletztes oder sein letztes Saisonspiel? Ich glaube, es war sogar das letzte Saisonspiel. Hat er die ersten 2 Checks in der gesamten Saison gefahren? Wie geht denn sowas? Also wie?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich sag dir ganz offen, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, nee, was jetzt schaffe ich es auch komplett ohne Check durch die Saison. Also die zwei hätte ich jetzt im letzten Saisonspiel auch nicht mehr gefahren. Also da hätte ich gesagt, nee, das kann ich auch ohne.
Aber wie gibt's denn sowas?
Das weiß ich nicht. Das kann ich schwer beurteilen, weil Troy Terry ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Er hat immerhin der 57 Punkte gemacht in 61 Spielen, also fast ein Punkt pro Spiel. Er ist eine offensive Waffe auf dem Eis. Ist schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß auch nicht, wie man sich als Trainer fühlt, wenn ich einen Spieler habe, der, ja, wie gesagt, in der ganzen Saison keinen einzigen Check fährt. Ich weiß nicht, wie man sich da als Mitspieler fühlt, weil ich würde jetzt Troy Terry nicht als weich bezeichnen. Er ist jetzt kein Spieler, von dem ich sage, das ist ein Angsthase oder der spielt weich. Also ich meine, um in der NHL einen Punkt pro Spiel zu machen, musst du, wie man so schön sagt, auch Eier in der Hose haben. Du musst dahin gehen, wo es weh tut. Du musst, ich kenne diese Statistik, weiß nicht wirklich, was ich damit anfangen soll, wie sowas passieren kann. Ich weiß nur so viel, wenn ich er gewesen wäre, die letzten zwei Checks im letzten Saisonspiel hätte ich nicht gefahren. Ich wäre bei der Null geblieben.
Also Stefan, das glaubst du doch selber, denn ein Spieler, Stefan Usdorf, hätte keinen Check gefahren. Also das
wäre ja nie dazu gekommen, aber ja, wenn eben. Ich schon so weit gewesen wäre, hätte ich gesagt, nö, das ziehe ich jetzt durch.
Ein Wahnsinn. Da haben wir eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unseren Schlagschüssen, aber wir müssen ja vorher noch tippen. Ich mache wieder den Anfang, Stefan, sonst heißt es, ich plapper's nach. Ja. Edmonton in 5.
Echt genau dasselbe.
Aha, ja. Da haben wir es. Ja. Okay, ist notiert und dann gehen wir noch last but not least zu den 6 bunten Schlagschüssen zur Lage der Liga über. Der erste führt uns mal wieder, wie so häufig in den letzten Wochen, nach Columbus, denn die Blue Jackets haben verlängert mit Rick Bowness. Schönes Zitat von ihm, es ist wundervoll, mit diesen Spielern zu arbeiten. Würde ich ihm abkaufen, wenn da nicht in den Tagen zuvor ein paar andere Zitate gefallen wären. Also er hat wirklich harsche Kritik an den Spielern geübt, hat die öffentlich an die Wand genagelt, unter anderem auch Torwart Elvis Merzlikins. Wie findest du diese plötzliche Wendung? Ich meine, die meisten hatten spekuliert, dass er gar nicht weitermachen will oder weitermachen darf. Jetzt verlängert er trotzdem. Also nochmal, Stefan, wie findest du diese plötzliche Wendung in der Sprache und die Vertragsverlängerung an sich?
Ich glaube, man sollte das ein bisschen relativieren. Rick Bowness ist einer der erfahrensten NHL-Trainer, nicht nur dieser Saison, sondern wirklich in der Geschichte der Liga. Kaum jemand hat so viele Spiele als Cheftrainer und Assistenztrainer hinter einer Bank verbracht wie Rick Bowness. Ich glaube, du hast in dem Interview, das er gegeben hat, seine Frustration gesehen. Er war den Tränen nahe und war wirklich unglaublich emotional. Trotzdem, glaube ich, ist das, was er gesagt hat, etwas, was du öffentlich nicht sagst. Ich glaube, das ist etwas, was du in der Kabine ansprichst mit den Spielern zusammen. Du kannst sie, logischerweise ist sein gutes Recht, nicht nur sein Recht, es ist seine Aufgabe, die Spieler zu kritisieren und die Spieler zur Verantwortung zu zwingen. Und das, was er gesagt hat, ist das, da bin ich 100% überzeugt von, das, was er wirklich glaubt über diese Mannschaft. Er muss die Kultur dieser Mannschaft ändern, wenn er Erfolg haben will. Wäre ich damit so an die Öffentlichkeit gegangen wie er? Nein, ich persönlich hätte das so nicht gemacht. Ich hätte dieser Mannschaft weiterhin die Stange gehalten, sage ich jetzt mal öffentlich, hätte natürlich, klar kann man kritisieren, aber so direkt. Er muss die Mannschaft jetzt wieder, er muss die Spieler wieder zurück ins Boot holen. Er muss die Spieler jetzt davon überzeugen können, dass er an sie glaubt. Er muss die Spieler jetzt überzeugen können davon, dass sie zusammen diesen Schritt gehen können, diese Kultur ändern können. Das Vertrauensverhältnis zwischen Rick Bowness und vielen der Spielern der Columbus Blue Jackets ist mit Sicherheit angeknackst, sage ich jetzt mal. Ob es zu reparieren ist, wird sich zeigen. Ich habe Situationen gehabt, auch gesehen und auch selber in meiner Karriere gehabt, Situationen wie diese. Ganz, ganz schwierige Sache jetzt, glaube ich. Ich sage jetzt mal so, schlecht starten dürfen die Columbus Blue Jackets auf gar keinen Fall in die neue Saison, weil dann ist diese Situation ganz, ganz schnell vorbei.
Ja, könnte gefährlich werden. Zweiter Schlagschuss, Stefan, führt uns zu den New Jersey Devils. Die haben einen neuen GM installiert. Der junge Mann heißt Sonny Mita. Der hat zuletzt 2 Stanley Cups gewonnen, 2024 und 2025 mit den Florida Panthers in der Funktion als Assistant General Manager. Jetzt steigt er zum Haupt General Manager auf. Was hältst du von dem Schritt bei den Devils und was hältst du vom neuen Mann?
ganz, ganz interessante Verpflichtung meiner Meinung nach. Er kommt nicht vom Eishockey, er war professioneller Pokerspieler früher, bevor er das Ganze angefangen hat. Er ist jemand, der eine neue Art General Manager verkörpert. Er ist jemand, der sich wirklich für sich selber über den analytischen Weg, über die Analyse in dieses Geschäft gearbeitet hat. Er ist jemand, der sehr viel Zeit am Computer verbringt. Du siehst es immer mehr im Sport. Jetzt vor allem, wir sprechen natürlich hier über die NHL. Ich meine, ich nehme jetzt die Toronto Maple Leafs als Beispiel, die in den letzten paar Tagen davon gesprochen haben, dass sie AI benutzt haben, um mögliche Trades zu analysieren. Also es tendiert alles in eine Richtung, in der sehr viel analytische Arbeit gemacht wird. Er ist mit Sicherheit jemand, der unglaublich viel Erfahrung hat, was Gewinnen angeht. Du siehst es, 2 Stanley Cups mit Florida in den letzten paar Jahren. Aber er hat halt immer noch Leute über sich gehabt, die wirklich aus dem Eishockey kommen mit den Verantwortlichen in Florida. Da waren ehemalige Eishockeyspieler mit dabei, die das Ganze natürlich durchgemacht haben, die in solchen Situationen gewesen sind. Viel wird davon abhängen, mit wem er sich jetzt umgibt. Wen wird er sich mit ins Boot holen? Wer wird mit ihm zusammenarbeiten in dieser Situation? Dass er auf seinem Gebiet unglaublich viel kann und unglaublich viel leisten kann, auch das hat er gezeigt. Wie kann er das jetzt als Chef, sage ich mal, aufs nächste Level bringen? Das wird die interessante Frage sein. Für mich ist es so eine Verpflichtung. Wir sagen es ja immer wieder sehr schön, die NHL, auch die DL, alle Eishockey-Ligen eigentlich sind Copycat-Ligen. Das heißt, wer auch immer Erfolg hat, danach kommen alle anderen und machen das genauso. Das wird interessant werden, wie die nächsten paar Jahre für die New Jersey Devils laufen. Und ob dann mehr Mannschaften diesen Weg gehen werden oder ob sich dann wieder alles ein bisschen zurückentwickelt und alle sagen, nee, Eishockey, dieser Eishockey-Sachverstand, die Erfahrung ist doch wichtiger als das andere. Es wird sehr interessant werden. Also ich werde mit Sicherheit ganz genau drauf gucken.
Schlagschuss Nummer 3 geht in Richtung der Boston Bruins. Die haben Lukas Reichel zurück ins Farmteam geschickt, zu den Providence Bruins in die AHL. Stefan, wie schwer ist jetzt dieser Rückschlag für Lukas? Sehen wir ihn in den Stanley Cup Playoffs oder sehen wir ihn als nächstes in der Nationalmannschaft?
Ist er jetzt wieder zurück, weil er jetzt zurück, dann wieder hoch, wieder zurück? Wo ist er im Augenblick? Ich weiß es gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. weil das letzte Saisonspiel hat er noch gemacht in Boston. Sie haben ihn eigentlich, glaube ich, wieder nach oben geholt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird. Er hat die Spiele, die er in Boston gemacht hat, gut gespielt. Ich weiß, dass sie sehr zufrieden waren mit ihm, mit seiner Leistung. Eben. Was bei Lukas immer so ein bisschen Problem ist, auch eigentlich in der ganzen Zeit schon sein Problem ist, und das hört sich jetzt sehr kritisch an, das meine ich nicht so, ich finde jetzt im Augenblick nur keinen besseren Weg, es auszudrücken, ist, dass bei Lukas oft brotlose Kunst, sage ich jetzt mal, dabei rauskommt. Das heißt, die Zahlen stimmen nicht. Er ist sehr engagiert, er ist sehr, sehr gut im Vorcheck, er arbeitet sich sehr viele gute offensive Möglichkeiten, er punktet nur nicht. Es kommt einfach nicht genug dabei raus, sodass er leider immer wieder in die Position kommt, dass er ersetzbar scheint. Dass man sich anschaut, okay, Lukas, ja, spielt eigentlich ganz gut und dann schaut man sich die Zahlen an und sagt, na gut, 3 Punkte in 10 Spielen reicht nicht. Sodass man immer wieder was anderes sucht, was vielleicht besser sein könnte. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, im Lukas sein Problem, weil, wie gesagt, wenn man ihm beim Spielen zuschaut, seine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, sein Engagement, das ist alles sehr gut. Er ist defensiv sehr, sehr viel verantwortungsbewusster geworden, besser geworden. Er hat in Boston in diese Reihe sehr gut reingepasst, hat viel Energie gebracht. Aber es ist im Endeffekt nichts Zählbares dabei rausgekommen, was wirklich, ja, Lukas sein größtes Problem ist, was es auch schon in Vancouver war, wo du einfach gesehen hast, ja, alle sind zufrieden, aber, es war immer dieses Aber, was gekommen ist, aber er macht keine Tore, er macht keine Punkte und das ist, glaube ich, Lukas sein größtes Problem, Ich hoffe das sehr für ihn, dass er die Chance bekommt, auch in den Playoffs spielen zu dürfen. Ich glaube dann auch, dass wenn dieser Knoten wirklich endlich platzt, dass er dann mit seiner Geschwindigkeit und seinem technischen Vermögen ein Spieler sein kann, der dann auch mal in so einer Serie den Unterschied ausmachen kann. Da muss er A, aber für eine Chance kriegen und B, muss dann dieser Knoten halt wirklich irgendwann mal platzen.
Nee. Schlagschuss Nummer 4 ist ein Pfundiger im wahrsten Sinne des Wortes, denn dein Ex-Club, Stefan, die Washington Capitals, haben zuletzt mal eine 700-Pfund-Reihe aufs Eis geschickt. Ilya Protas, 1,95 groß, 91 Kilogramm schwer, sein Bruder Alexei Protas, 1,98 groß, 102 Kilogramm schwer und Tom Wilson, 1,93 groß und 100 Kilogramm schwer, macht dann in Summe 5,83 Meter, also die würden übereinander gestapelt über das 5-Meter-Brett im Freibad hinausreichen und bringen, sage und schreibe, 293 Kilogramm auf die Waage. Ja. Wie einschüchternd ist so eine Reihe auf dem Eis? Ich meine, die Schlittschuhe machen ja dann auch noch mal was aus und machen die auch noch mal ein bisschen größer. Und gleichzeitig die Frage, was war denn die einschüchterndste Reihe, gegen die du jemals gespielt hast?
Ja gut, ich glaube, heutzutage macht es nicht mehr ganz so viel aus. Klar, inzwischen laufen alle so gut Schlittschuhe und auch die Regeln der Meisterschaft, die haben sich dahingehend so verändert, dass du dir jetzt nicht mehr so große Gedanken machen musst über so eine Reihe, aber es ist schon beeindruckend, weil das ja alles auch Jungs sind, die sehr, sehr gut Eishockey spielen können. Mein Tom Wilson macht über 30 Tore. Ilya Protas hat auch gezeigt, dass er offensiv was leisten kann. Sein Bruder war einer der Topscorer in der American Hockey League, einer der Top-Rookies. Also es ist eine beeindruckende Reihe, die einiges tun kann und die, wenn sie so zusammenbleibt, auch in der Zukunft einiges bewegen kann. Für mich einschüchternd, ich habe vorhin drüber gesprochen, die Legion of Doom damals in Philadelphia war mit Sicherheit, hat mit Sicherheit keinen Spaß gemacht, als Reihe gegen dich zu spielen. Auch Anfang, Mitte 90er in der American Hockey League sind ein paar Wahnsinnige übers Eis gelaufen, als Reihe zusammen, wo du dir Gedanken gemacht hast. Es war eine andere Art Eishockey. Für mich sicherlich war es die Reihe in Philadelphia, wo du dann doch wirklich, ja, es war ein Spiel auf dem Eis, wo du musstest wissen, dass sie auf dem Eis sind, sagen wir mal so. Also da waren dann schon Jungs dabei, wo du, früher waren es mehr die Verteidigerpärchen, wenn, wie gesagt, Scott Stevens auf dem Eis war, wusstest du, okay, das gibt bestimmte Flächen auf dem Eis, da gehe ich jetzt einfach mal nicht hin, weil sonst tut's weh.
Vielleicht habe ich die Frage auch falsch umgestellt. Richtiger wäre vielleicht gewesen, welcher Gegenspieler war nicht eingeschüchtert, als eine Reihe mit Hooligan Stefan Ustorf auf dem Eis war?
Der hat gar keinem Angst gemacht früher. Das hat keinen interessiert.
Sagt auch nur er selbst. Aber gut, Schlagschuss Nummer 5, Stefan. Wir bleiben in Washington. Das letzte, vielleicht letzte Spiel von Alex Ovechkin gegen die Columbus Blue Jackets. Er lässt seine Zukunft nach wie vor offen. Hat sich da auch in den Abschlussinterviews sehr, sehr nebulös gegeben. Jetzt kennst du beide Sichtweisen, die eines Spielers und die eines General Managers. Was würdest du jeweils machen als Alex Ovechkin und als GM der Capitals? Bleiben, verlängern oder die Schlittschuhe an den Nagel hängen?
Als General Manager der Washington Capitals bist du komplett abhängig, sage ich jetzt mal in dem Sinne davon, was Alex Ovechkin tun will. Du kannst ja nicht, ist ja nicht so, ich glaube nicht, dass wir in einer Situation sind, in der Alex Ovechkin sagt, ja, ich möchte gerne noch eine Saison weiterspielen und die Washington Capitals sagen, ja, aber nicht bei uns. Also das wird mit Sicherheit nicht passieren. Von daher gibt es da keine wirkliche Diskussion. Diese Entscheidung ist einzig und allein die Entscheidung von Alex Ovechkin. Und es ist auch keine einfache Entscheidung, weil ja natürlich klar sind die Washington Capitals jetzt komplett abhängig davon, was er sagt, was er tun möchte. Sie sind eine Mannschaft, die sich ja neu aufstellen muss, was ihre Identität angeht, was ihr Eishockey angeht, wenn Alex Ovechkin nicht mehr dabei ist. Seine Mannschaft, die mit Sicherheit ein bisschen was an Qualität verlieren wird. Auf der anderen Seite muss man bei allem, was er geleistet hat, auch ganz klar sagen, okay, hilft er denn wirklich noch so viel in der Art und Weise, wie er jetzt noch spielt und wie er auch, ich meine, er ist 41 Jahre alt. Das ist eine sehr, für den Manager der Washington Capitals, ehrlich gesagt, eine sehr undankbare Aufgabe. Also eine Aufgabe, für die ich ihn nicht beneide, weil er im Endeffekt eigentlich, also Mitspracherecht ist jetzt falsch, aber er hat keine Entscheidung zu treffen. Er sitzt halt jetzt hier und wartet, weil wie gesagt, er kann, kein Mensch in Washington oder auf der ganzen Welt wird sagen, ja, wenn Alex Ovechkin weiterspielen wird, gebe ich ihm keinen neuen Vertrag. Den wird er kriegen, wenn er ihn haben will. Und die Washington Capitals müssen einfach ein Jahr länger drauf warten, sich neu aufzustellen. Das ist die Realität der Sache.
Schauen wir mal, wie die Nummer ausgeht. Ich bin wirklich gespannt. Oder haben wir schon das letzte Spiel des besten NHL-Torhüters aller Zeiten gesehen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, er kommt tatsächlich nochmal zurück. Schauen wir mal. Letzter Schlagschuss für heute.
So wie er spricht, gehe ich davon aus, dass er nächstes Jahr nochmal spielt, ja.
Ja, okay, sind wir uns einig, Stefan, heute zum wiederholten Mal. Ja. Und damit wird es Zeit, den letzten Schlagschuss ins Mikrofon zu knallen. Vor einer Woche hat der Utah Mammoth seine neue Eismaschine vorgestellt. Der Name ist Zamoth. Das ist eine aufbereitete Zamboni, daher kommt auch der Name, also eine Zusammensetzung aus Zamboni und Mammoth. Die ist schon ein wenig betagter, die hat nämlich schon Eis gemacht bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City. Jetzt hat man da so ein paar...
Da war ich sogar, dann war ich mit der Zamboni auf dem Eis.
Ja, dann hast du mehr Kontakt als alle anderen wahrscheinlich. Genau. Jetzt hat man da, Stefan, allerdings ein paar Stahlplatten draufgeschraubt, Stoßzähne ran, Rüssel, leuchtende Augen, also alles, was dazugehört. Eis kann sie nicht mehr machen, aber sie kann 8 Personen gleichzeitig transportieren. Also das ist jetzt natürlich eine schöne Aktion für einige Fans, die dann da während des Spiels drauf rumfahren dürfen. Was hältst du von der Zamoth? Und für mich die viel interessantere Frage, bist du jemals selbst Zamboni gefahren?
Was halte ich davon? Das ist so eine Sache in der Drittelpause, wunderbar, ist toll für die Fans, die freuen sich, die bezahlen viel Geld dafür. Finde ich eine gute Sache. Eishockey ist ein Sport, oder es geht auch darum, die Leute zu unterhalten, und von daher ist es etwas, was, ja, das ist top, und der Besitzer Ryan Smith in Utah macht unglaubliche Dinge. Ich habe letztens ein YouTube-Video von ihrer neuen Trainingshalle gesehen, und das ist einfach nochmal, da würde ich als junger Spieler überhaupt nie nach Hause gehen, weil da ist ja wirklich alles mit dabei. Also es ist ein Besitzer, der auch wieder mit solchen Sachen zeigt, wie investiert er ist in die ganze Sache, und das ist gut für die Liga, das ist gut fürs Eishockey, das ist gut für die Spieler, und das freut uns. Bin ich selber Zamboni gefahren? Ja, mein Opa war früher Eismeister in Kaufbeuern, und da bin ich des Öfteren mitgefahren. Bei ihm durfte ich mitfahren als kleiner Junge und habe mich immer riesig drauf gefreut, nach dem freien Lauf mit dem Opa auf der Zamboni zu fahren. Ja.
Sehr schöne Geschichte. Bist du selbst auch mal gefahren, also am Steuer?
Nein? Habe ich noch nie gemacht, nein.
Würdest du es gerne mal machen?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ich auch. Also
ja, müssen wir nächstes Jahr mal machen in Nürnberg. Müssen wir mal irgendjemand davon überzeugen, dass er uns loslässt.
Absolut, ja. Die Versicherung springt jetzt schon in Dreieck. Aber gut, das soll nicht unsere Sorge sein. Ja, genau. Stefan, Playoff-Fieber steigt. Ich würde vorschlagen, wir legen uns, wie es sich gehört, jetzt dann nicht ins Bett, sondern vor den Fernseher. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Start der Stanley Cup Playoffs 2026. Alle Infos, Vorschauen, Begleitstories und so weiter, wie immer auch nochmal nachzulesen auf nhl.com.de. Wir hören uns dann, Stefan, nach dem Ende der ersten und vor Beginn der zweiten Runde, dann natürlich auch mit unseren Ergebnissen. Mhm. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich bin gespannt. Okay. Oh, weia. Gut. Stefan, vielen Dank für deine Expertise. Einen schönen Playoff-Start und bis bald.
Bis bald, Robin.
Servus, macht's gut.